Ja, liebe Gemeinde, ich darf auch noch mal etwas zu dem sagen, was wir gerade gehört haben. Wir sind hier von Gott in ganz spezielle Situationen gestellt. In eine ganz spannende Zeit zum einen, wobei doch für Christen eigentlich alle Zeiten höchst spannend waren, aber auch unsere Zeit. Ich könnte mir keine bessere Zeit vorstellen, die Gott uns stellt. Und zum anderen dieses ganz spezielle direkte Umfeld. Ich denke, überall in Hannover wäre es eigentlich ganz ähnlich. Aber wir haben es sehr geballt und sehr sichtbar um uns herumgestellt bekommen. Und wir sollten das auch als ein großes Vorrecht sehen. Gott stellt uns sozusagen direkt an die sichtbare geistliche Front, an der wir mit Liebe und mit Verstand und mit Hingabe dienen sollen. Und so passt das Ganze auch ganz gut zu unserem Predigtthema heute. Denn es geht zur eigentlichen Kernfrage. Zur Kernfrage der menschlichen Existenz. Des menschlichen Zusammenlebens. Die Kernfrage, die für jeden entscheidend ist, sei er nun religiös suchend, religiös fragend oder sei er auch politisch interessiert, gesellschaftlich fragend, es geht heute um die Kernfrage. Und diese Frage taucht meist dann auf, wenn Schlimmes passiert. Wie konnte es so weit kommen? Was hat diesen Menschen dazu gebracht, dass er das nur tun konnte? Wir haben vor nicht allzu langer Zeit an den Bildschirmen und im Radio und in den Zeitungen nachverfolgt, wie ein Co-Pilot eine Passagiermaschine nach aktuellem Ermittlungsstand gewollt ins Verderben, in die Katastrophe steuerte. Und die Fragen tauchten auf, die immer bei solchen schrecklichen Taten auftauchen. Was war mit diesem Menschen los? Woher kam dies Böse? Woher kam diese Energie, so schreckliche Dinge zu tun? Wir erinnern uns, vor wenigen Tagen waren die Gedenkveranstaltungen zur Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald. Und Joachim Gauck sprach davon, dass das, was dort geschehen ist, ein Blick in den Abgrund der menschlichen Seele ist. Und auch da stand die Frage zwischen den Zeilen, wie konnte das nur geschehen? Woher kommt dies Böse? Der jüdische Journalist Ben Stein hat einen sehr empfehlenswerten Dokumentarfilm gedreht, der heißt The Expelled, Intelligenz streng verboten. Es geht dort um die Frage Schöpfung oder Evolution letztlich. Und er ist in einer Szene, sitzt er dort mit einem Historiker in den Überresten des Lagers in Auschwitz und fragt diesen Historiker, Hitler und die Nazis, die waren doch geisteskrank, nicht wahr? Und der Historiker sagt, nein, sie waren nicht geisteskrank. Er meint, wie ist es möglich, dass Menschen so etwas tun? Die müssen geisteskrank gewesen sein. Die müssen verrückt gewesen sein. Und er sagt, nein, sie haben sich für Menschenfreunde gehalten. Sie waren davon überzeugt, dass sie für die Menschheit etwas Gutes tun. Und er fragt dann weiter, gibt es so etwas wie Böse? Und da sagt dieser Historiker, ja, das gibt es. Waren Hitler und die Helfershelfer, waren die böse? Er sagt, ja, auf jeden Fall waren die böse, aber sie waren nicht krank. Und er fragt, gibt es so etwas wie gut? Sagt er, ja, das gibt es auch ganz sicher, aber ich weiß nicht, wo man es findet. Ja, die Frage, woher kommt das Böse? Wir werden permanent an diese Frage erinnert. Wissen, morgen ist ein Tag, den die Nachfolger des Dritten Reiches gerne begehen, ein brauner Geburtstag. Und auch da wieder die Frage, wie konnte dieser Mensch dazu fähig sein? Und das ist nicht nur in der deutschen Geschichte. Überall auf der Welt sind Dinge passiert und passieren jeden Tag. Wenn wir heute nach Syrien schauen, wenn wir in den Irak schauen, fragen wir uns, woher kommt dies Böse, was diese Schreckenstaten geschehen lässt? Ist es eine schwierige Kindheit gewesen? Sind es schwierige soziale Umstände? Ist es manchmal der wirtschaftliche Druck, der Menschen zu Mördern werden lässt, zu Attentätern oder auch zu Betrügern, zu Verbrechern, zu nicht nur rechtlich, sondern ethisch-moralischen Verbrechern? Und auf einmal, spätestens wenn wir Gottes Wort studieren und wenn wir Gottes Gesetz lesen, dann wird uns der Spiegel vorgehalten. Und dann stehen wir dort auf einmal als Verbrecher. Gottes Wort und Gottes Gesetz ist auch ein Spiegel. Und auf einmal wird uns klar gemacht, wir haben vielleicht noch niemanden mit unseren Händen umgebracht, aber mit unserem Denken, mit unserem Reden haben wir schon Menschen umgebracht. Höchstwahrscheinlich. Wir haben höchstwahrscheinlich gelogen. Wir haben Menschen in falscher Weise vielleicht auch schon angeschaut. Wir haben gegen Gottes Gesetz verstoßen und auf einmal sehen wir uns im Spiegel in der Verbrecherkartei. Und da fragen wir uns, woher kommt das Böse? Woher kommt dieses Böse? Auch da waren es schlechte Umstände, in denen ich aufgewachsen bin. Waren es Verführungen? Ist es einfach diese schwierige Zeit? Wir leben in einer verwirrten Zeit. Ist das Problem, dass ich mich habe vom Bösen verführen lassen? Ich stecke mittendrin in dieser Gesellschaft. Ist es das vielleicht? Woher kommt das Böse bei den anderen? Diese Frage liegt ganz nah. Aber woher kommt das Böse in mir? Ich lese unseren heutigen Predigttext und ich lese ihn erweitert. Sie haben auf Ihren Gottesdienstzettel Matthäus 15, die Verse 10 bis 20. Ich lese ab Vers 1, Matthäus 15, Vers 1, damit wir den Gesamtzusammenhang noch einmal betrachten können. Das ist nochmal ganz wichtig. Ich lese nach der Schlachter 2000-Übersetzung. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt: Wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihgabe bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte, der braucht auch seinem Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Ihr Heuchler! Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht: Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und jetzt kommen wir zu unserem Hauptpredigttext heute, ab Vers 10. Und er rief die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört und versteht. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm: Weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nehmen, als sie das Wort hörten? Er aber antwortete und sprach: Jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, die wird herausgerissen werden. Lass sie, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Erklär uns dieses Gleichnis. Jesus aber sprach: Seid denn auch ihr noch unverständlich? Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Lass uns einmal beten. Herr, wir danken dir für dein gutes Wort und dass du so klare Worte auch gesprochen hast zu dieser Grundfrage. Was ist eigentlich mit dem Herzen los? Und woher kommt all dies Böse? Herr, bitte schenk uns jetzt Konzentration, wenn wir dein Wort studieren. Bitte schenk uns Klarheit und schenk uns Verständnis und lass dein Wort ganz praktisch werden in unserem Leben. Amen. Ja, was war erst einmal das Problem der Schriftgelehrten, der Pharisäer? Gott hatte im levitischen Gesetz, im Alten Testament, er hatte Speisevorschriften erlassen und auch Reinigungsvorschriften. Und die Pharisäer waren damit nicht zufrieden. Sie bauten weitere Vorschriften ein. Wir wissen, dass die Pharisäer bauten einen Zaun ums Gesetz. Sozusagen extra Regeln in der Absicht oder in dem Glauben, dann könnte es gar nicht mehr passieren, dass man aus Versehen gegen das Gesetz verstößt. Eine extra Sicherheitszone durch neue menschliche Regeln. Und teilweise waren diese Regeln so gestrickt, dass sie dem menschlichen Wollen sehr entgegenkamen. Dass das Gesetz entschärft wurde nach Menschenfasson, nicht nach Gottes Willen. Und sie sprechen Jesus an und sagen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten, nicht das Gesetz, die Überlieferung der Alten. Was ist das Problem? Sie waschen ihre Hände nicht vor dem Essen. Und es geht hier nicht einfach um Hygiene. Es geht nicht um irgendwelche Konventionen. Sie sagen nicht, was ist das denn für ein Haufen, die waschen sich nicht mal die Hände vorm Essen, wie wir das heute sagen würden. Das war nicht der Punkt. Sie waren der Ansicht, wer seine Hände vor dem Essen nicht wäscht, der ist unrein. Es gab einen ganzen Katalog, wir finden das im Alten Testament, einen ganzen Katalog an Reinigungsvorschriften, den, wie gesagt, die Pharisäer dann noch ergänzten und ausbauten und verfeinerten. Sie meinten, wer sich die Hände nicht wäscht, der ist wirklich unrein. Der hat nicht nur Staub oder den Dreck der Arbeit an den Händen, der ist unrein in dem Sinne, dass er vor Gott unrein ist. Und sie lehrten, dass derjenige, der sich jetzt die Hände wäscht, also den äußeren Schmutz abwäscht, auch vor Gott als gereinigt dasteht. Unrein vor Gott dastehen bedeutet wiederum, getrennt von Gott sein. Sie lehrten, dass dieser Schmutz auf den Händen, beziehungsweise das Nicht-Hände-Waschen, dass das eine weitere Trennung von Gott verursachen würde. Die abgemildert werden würde, wenn sie jetzt brav ihre Hände waschen, entsprechend den Überlieferungen der Alten. Also den Überlieferungen, die die Pharisäer und ihre Zeitgenossen selbst eingeführt haben. Sie sagten damit, wer sich nicht die Hände wäscht, der ist sündig. Der ist unrein, der ist getrennt von Gott. Das ist der Kern von Sünde. Unrein sein vor Gott, getrennt von Gott sein. Und deshalb sprechen sie Jesus so an. Sie sprachen ihn an als Rabbi, als Lehrer und sagen, Lehrer, deine Schüler, du bist ein religiöser Lehrer, unserer Ansicht nach. Du lässt deine Schüler unrein, getrennt von Gott sein. Wie kann das sein? Und er zeigt ihnen dann auf, ab Vers 3, er antwortete aber und sprach zu ihnen, er zeigt ihnen auf, ihr habt Gottes Gebot aufgehoben. Und wofür? Für eure Überlieferung. Ihr habt eine weitere Trennung von Gott verursacht für eure Überlieferung, die ihr selbst geschaffen habt. Und er zitiert dann aus Jesaja 29 und aus Jesaja 58, Ihr, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen. Aber ihr Herz ist fern von mir. Also ihr habt ein großes Ritualwesen entwickelt und ihr nehmt meinen Namen oft in den Mund. Ihr seid äußerlich höchst religiös. Aber ihr seid mit dem Herzen ganz weit weg von mir. Und das ist das Kernproblem. Und das Ganze ist, und in Vers 9 noch, vergeblich, aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Sie sind auf Menschen ausgerichtet. Auf Furcht vor Menschen. Furcht, dass sie ermahnt werden von den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass sie die Gebote der Alten nicht einhalten. Es ist Menschenfurcht, was sie betreiben. Ein religiöser Menschenfurchtskult. Und das Ganze ist die Einleitung zu unserem Text. Also sie werfen Jesus vor, er lässt seine Jünger in der zusätzlichen Trennung von Gott, einer weiteren Trennung sozusagen, einer Spezialtrennung, weil sie die Gebote der Alten nicht einhalten. Und er deckt ihnen auf, ihr seid ganz weit weg von Gott. Es geht euch gar nicht um Gott. Es geht euch um eure Gesetzlichkeit. Darum geht es euch. Um eure Gebote, die ihr gemacht habt. Nicht darum, Gott zu gefallen, mit dem Herzen Gott nahe zu sein. Und Jesus ruft dann aus dem Gespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, ruft die Volksmenge zu sich. Also ruft die Menschen zu sich, um die Menschen um sich herum zu unterrichten darüber. Um diesen Lehren der Pharisäern die Wahrheit entgegenzusetzen. Hört und versteht, damit leitet er ein. Und er zeigt damit, es geht hier nicht um totes theoretisches Wissen. Es ist hier nicht irgendein ferner Theologiediskurs. Er sagt, hört und versteht. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und er irritiert seine Zeitgenossen ganz massiv damit. Er bringt dieses religiöse Denken, was ganz verbreitet war, was der Mainstream war in dieser Zeit, völlig durcheinander damit. Denn das religiöse Leben bestand aus einem Abarbeiten von bestimmten Geboten, Gesetzen, Normen, Ritualen. Und immer die Befürchtung, habe ich mich jetzt unrein gemacht? Habe ich etwas Unreines gegessen? Habe ich etwas Unreines berührt? Welches Reinigungsritual muss ich jetzt machen, um wieder rein zu werden? Also, um diese Trennung von Gott loszuwerden. Wie komme ich da wieder raus? Und es war ganz verbreitet, es war der Mainstream der Ansicht, der Dreck, das Böse, das kommt von außen. Und Jesus sagt das hier in diesem Bild, nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigte Menschen. Er sagt, das Böse kommt nicht von außen. Und er spricht das im ersten Jahrhundert in Jerusalem. Und er könnte es heute hier in Hannover sprechen. Denn diese Ansicht, dass das Böse von außen kommt, war nicht nur damals Mainstream, das ist auch heute Mainstream. Also das normale Durchschnittsdenken. Woher kommt dies Böse? Ich darf erinnern an die Beispiele aus der Einleitung. Wie kam es dazu, dass dieser Mensch dieses Flugzeug in die Katastrophe gesteuert hat? Wie kam es dazu, dass Menschen in Deutschland vor wenigen Jahrzehnten zu Massenmördern wurden? Wie kam es dazu? Und es wurden viele Studien gemacht. Und alle Studien sagen, es kam irgendwie von außen. Die Frankfurter Schule lehrte, was die Nazis betrifft, es war das Aufwachsen in der bürgerlichen Kleinfamilie. Sie sagen, da lernt man Diktatur. weil da gibt es einen Anführer, das ist der Vater, und man soll Gehorsam und Unterordnung lernen. Das war ihre Erklärung. Also wer in einer Kleinfamilie aufwächst, ist ein potenzieller Diktaturunterstützer. Und wer Realität von Familie kennt und wer die Augen aufmachen kann, sieht, die Erklärung hat mehr als Lücken. Sie ist von Grund auf verkehrt. Hatte jemand eine schwere Kindheit? Hat er deshalb so Schlimmes getan? War jemand psychisch krank? Auch das war ja die Frage bezüglich der Taten der Nazis. Und genauso können wir fragen bezüglich der Taten im China unter Mao Zedong oder in vielen, vielen anderen Orten und Zeiten. Was war da los? Haben sich alle verführen lassen? Verführung kommt von außen. Waren sie psychisch krank? Dafür können sie letztlich nichts. Wenn sie psychisch krank waren, das Böse kam von außen als Krankheit über sie. Oder ist dieses Volk einfach brutal? Ja, dann kam es auch von außen. Es war die Genetik. Sie konnten nichts dafür. Eine Erklärung des Feminismus ist, Männer sind so. Männer sind zu jeder Gewalttat bereit. Man sieht, wir brauchen nur in die Geschichte sehen. Auch das funktioniert nicht. Frauen sind es nämlich auch. Und um noch einmal auf dieses Beispiel zu kommen, wir sehen am Beispiel der KZ-Wächter ist sehr eindeutig, es waren keine Monster, obwohl sie Schreckliches, Unvorstellbares getan haben, denn von vielen ist es ganz klar belegt, bezeugt, viele von denen gingen abends nach Hause und kümmerten sich liebevoll um ihre Familie, waren liebevoll zu ihren Frauen und zu ihren Kindern. Und viele hatten sogar wirklich Probleme mit dem, was sie taten, und taten es aber trotzdem. Wurden eingeholt von ihrem Gewissen, taten es aber trotzdem. Wir sehen, da ist nichts von psychischer Krankheit. Da ist nichts von dem Monster, was man schaffen will. Der böse Deutsche oder der böse Mann oder der arme Mensch, der in der bürgerlichen Kleinfamilie aufgewachsen ist. All das zieht hier nicht. Und so sehen wir, Jesus spricht mitten in unsere Zeit und unsere Fragen hinein. Was bringt einen Menschen dazu, Schlimmes zu tun, Grausames zu tun? So Menschenfeindliches zu tun. Wie kommt es dazu? Und Jesus sagt, nicht das von außen, nicht die Verführung, nicht die Krankheit, nicht die unglückliche Kindheit ist das Problem, nicht das, was von außen kommt. Das macht den Menschen nicht unrein. Das bringt nicht die Sünde in das Leben. Sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und seine Jünger kommen auf ihn zu. Wie gesagt, sie sind sicher sehr, sehr durcheinander gebracht durch das, was Jesus sagt. Sie haben etwas ganz anderes gelernt über Reinheit und Unreinheit vor Gott, über Reinigung und Verunreinigung. Und sie sagen ihm als erstes, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? Und da sehen wir auch bei ihnen noch die Ausrichtung. Es sind seine Jünger und sie stehen zu ihm, sie haben ihn erkannt. Aber sie fragen als erstes, weißt du, wie die Pharisäer darauf reagiert haben? Auch sie sind noch ganz in dieser Menschenfurcht gefangen. Und er antwortet ihnen und spricht, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Er spielt hier an auf den Unkraut unter dem Weizen. Er sagt, die wirken religiös und die sind mit auf dem gleichen Acker, im gleichen Beet, in der gleichen Furche gepflanzt. Ist aber keine Pflanze, die von Gott gepflanzt ist. Und die werden zur Zeit ausgerissen. Die sehen genauso aus wie das Unkraut unter dem Weizen. Das sieht eine ganze Zeit erstmal genauso aus wie der Weizen selber. Aber irgendwann wird sichtbar, was Unkraut ist und was Weizen ist. Und die werden dann ausgerissen. Und so appelliert ihr gegen ihre Menschenfurcht. Es ist noch diese Menschenfurcht da vor der religiösen Elite des Landes. Und er sagt, das wird noch geklärt von Gott. Gott macht die Unterscheidung und er macht es sichtbar und er macht es klar. Und er sagt weiter, lasst sie, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Er sagt, sie können gar nicht sehen. Gott hat ihnen nicht die Augen geöffnet. Sie gucken noch mit ihren Menschenaugen und deshalb können sie auch nicht leiten. Und wo sie leiten, da leiten sie ins Unglück, in die falsche Richtung, in die Grube, ins Verderben. Und dann geht er auf ihre eigentliche Frage ein. Denn Petrus hakt nochmal nach und sagt, erkläre uns dieses Gleichnis. Sie können es immer noch nicht ganz fassen. Und er sagt, seid denn auch ihr noch unverständlich? Ihr seid doch schon so lange mit mir unterwegs. Habt ihr immer noch nicht begriffen, was Reinheit und Unreinheit, Sünde und Sündlosigkeit bedeutet? Also er mahnt sie wirklich scharf mit diesem Wort. Das ist ein scharfes Wort. So, und jetzt kommen wir zum Kern. Verse 17 bis 19 und die Zusammenfassung in Vers 20. Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und ab Ort geworfen wird? Er sagt, diese Speisen, die verunreinigen nicht. Das, was von außen kommt, das verunreinigt nicht. Wir würden heute sagen, wo es nicht um Speise geht, sondern wo es auch gerade um Eindrücke geht, um das, was wir hören, was wir sehen. Es könnte hier rein und da rausgehen. Er sagt, es geht durch den Mund rein und es kommt auch wieder raus. Das verunreinigt nicht. Das werdet ihr wieder los. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Und das ist der Kern. Jesus sagt, ihr fürchtet euch davor, was könnte uns verunreinigen? Welche falsche Speise könnte uns verunreinigen? Was wir berühren, könnte uns verunreinigen? Darum dreht sich bei euch alles. Ihr glaubt, der Dreck in euch, der euch von Gott trennt, der kommt von außen, aber er kommt aus euch heraus. Die Quelle des Bösen sitzt nicht irgendwo da draußen in der Welt. Die Quelle sitzt in euch drinne, in eurem Herzen, also in eurer Seele, in eurem Wesen. Daher kommt das Böse. Ist nicht eine böse Welt, die uns verdirbt, sondern es ist eine Welt, die wir verderben, wie unsere bösen Herzen. Und die Erkenntnis ist ganz entscheidend für so viele Bereiche unseres Denkens, unseres Lebens, unseres Entscheidens. Es ist ganz, ganz entscheidend, zum Beispiel für die Frage der Kindererziehung. Und ich darf in diesem Sinn auch nochmal dieses Heftchen hier empfehlen, was wir mit vertreiben, die Herzensfrage. Da geht es nämlich genau darum. Wenn ich davon ausgehe, dass Kinder, gerade Kinder, die ich ja gerne habe, die mir wichtig sind, wo ich eine emotionale Bindung zu habe, wo ich nicht ganz nüchtern drauf gucken kann, wenn es die eigenen Kinder sind oder Kinder, die mir nachstehen sind. Wenn ich sage, die haben ein gutes Herz, dann hat das Folgen. Dann muss das Konsequenzen haben. Dann sollte ich ihnen ihre Wünsche erfüllen. Das sollte das Wichtigste sein. Das ist das, was die humanistische Erziehung zum Beispiel sagt. Sagt der Dreck in den Kindern, also das Böse in den Kindern, das kommt aus der schlechten Umwelt. Und wer sich damit mal näher auseinandersetzen möchte, der kann das Hauptwerk von Rousseau einmal lesen. Es ist ein Erziehungsroman, wo er fiktiv ein Kind von der Gesellschaft abschottet und nur tröpfchenweise Gesellschaft und Umwelt hineinlässt, weil das Kind ist rein und er will es rein erhalten und das Gute im Kind fördern. Also es hat Folgen, wenn wir davon ausgehen, dass Kinder ein gutes Herz haben. Dann sollten wir ganz viel ihre Wünsche erfüllen, weil dann befördern wir ja das Gute im Kinder. Wenn wir der biblischen Diagnose glauben, auch das Herz eines Kindes ist böse, dann hat das auch Konsequenzen. Dann muss das Konsequenzen haben. Dann überrascht es uns nicht mehr, wenn Kinder was Schlechtes tun, wenn Kinder unehrlich sind, wenn Kinder ungehorsam sind. Wir wissen, ungehorsam ist das Kernproblem des Menschen, nicht nur des Kindes, aller Menschen, von den Kleinen und den Großen. Wir wundern uns nicht mehr. Und wir sagen, ja, sie sind ihrem Herz gefolgt. Wir müssen uns darum kümmern, das ist ein ernstes Problem. Aber wir wundern uns nicht mehr darüber, woher haben sie das denn bloß? Na, aus ihrem Herzen haben sie es. Aber das Wichtige dabei ist, gerade bei der Kinderfrage, aber auch im Umgang mit unseren Zeitgenossen, dass Jesus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus kennt unser Herz und kannte unser Herz besser, als wir es selber kannten oder kennen. Und er ist trotzdem für uns in den Tod gegangen. Er ist für Menschen mit so einem bösen Herz in den Tod gegangen. Und das soll uns, auch wenn wir es nicht ansatzweise nachahmen können, aber die Haltung soll die gleiche sein bezüglich unserer Kinder. Wir würden sagen, so, Kinder mit so einem bösen Herz, die kann ich nicht mehr lieben. Das wäre vielleicht die ganz menschliche Folge, wenn wir es verstehen, dass das Herz böse ist. Aber Gott sagt, nein, du sollst beides tun. Du sollst die Kinder von ganzem Herzen lieben. Zum einen. Und dazu gehört, dass du die Diagnose ihres Herzens ernst nimmst. Und erkennst, ja, genau wie du haben sie ein völlig böses Herz. Und das ist eben der Punkt, warum es uns so schwer fällt, das anzunehmen. Wenn es wieder nur um die anderen geht, das wissen wir, um die anderen, die Böses getan haben, die ein böses Denken haben, böse Handlungen tun, dann fällt uns das etwas leichter. Aber wenn wir anerkennen, dass auch unsere Kinder ein böses Herz haben, dann wissen wir auch, woher sie das haben. Das ist nämlich vererbt. Das ist vererbt. Und damit müssen wir anerkennen, das ist unser böses Herz. Jesus sagt, was kommt aus dem Herzen hervor? Er sagt, böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das kommt aus dem menschlichen Herzen hervor. Und damit müssen wir auch anerkennen, jedes menschliche Herz hat das Potenzial zu jeder Schandtat. Zum Glück für uns alle hier leben nicht alle Menschen es im gleichen Maße aus. Sonst wäre es noch weitaus schrecklicher und gruseliger, brutaler und skrupelloser in dieser Welt. Aber das unveränderte Herz, das natürliche Herz des Menschen, hat Potenzial für jede Bosheit, für jede Sünde. Und das ist gut für uns zu wissen. Das ist gut, dass uns das wieder vor Augen geführt wird. Das ist nämlich wichtig, wenn wir auch auf unsere Mitmenschen schauen. Damit wird uns klar gemacht, dass unser Blick von oben herab auf andere untauglich ist. Ich war ja auch ein Sünder, aber so böse wie der war ich ja nicht. Oder so böse wie die war ich ja nicht. Ich habe nicht im Gefängnis gesessen. Ich habe nicht dies oder das oder jenes gemacht. Aber Gottes Diagnose zeigt uns, das mag stimmen. Du hast nicht mit deinen Händen einen Mord begangen, aber du hattest den Mord im Herzen. Du hattest das Potenzial dazu. Und wir wagen noch einen letzten Blick auch auf die Menschheitsgeschichte. All die schlimmen, großen Gräueltaten im Sinne von Völkermorden der letzten 100 Jahre konnten geschehen, wenn Menschen gesagt wurde, du kannst tun, was du willst, an einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zum Beispiel, und du wirst dafür nicht verurteilt. Dann kam so das volle Potenzial des Bösen im Menschen zum Vorschein. Es war nicht irgendeine spezielle Ideologie, nicht eine spezielle Kultur, sondern immer, wenn den Menschen gesagt wurde, du wirst dafür nicht verurteilt werden. Es war in Japan so, das war in Deutschland so, das war in der Sowjetunion so, das war und ist auch teilweise in Afrika so, in Bürgerkriegsgebieten oder auch im Nahen und Mittleren Osten, wo den Menschen gesagt wird, du wirst nicht verurteilt für das, was du tun wirst. Dann wird das menschliche Herz völlig geöffnet, denn all das Böse kommt zum Tragen. Es wird nicht mehr unterdrückt, es wird nicht mehr von einem Gewissen behindert, das Böse, nicht mehr eingeschränkt. Jesus fasst noch einmal zusammen, das ist, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt ihn nicht. Und er führt ihm damit noch einmal so vor Augen, ihr müht euch hier an so nutzlosen Dingen ab. Blickt auf den Kern. Blickt in den Spiegel. Da ist das Böse. Eure unbeschnittenen Herzen, eure steinernen Herzen, die sind das Problem. Nicht nur von euch Pharisäern, von euch Schriftgelehrten, sondern die von allen Menschen, die ohne Gott leben. Von allen Menschen, die nur religiös sind. Von allen Menschen, die den Dreck, die das Böse in der Umwelt suchen. Die sagen, ich bin nicht schuld dran und er ist auch nicht schuld dran. Die Welt da draußen, die ist irgendwie schuld daran, dass ich dies tue, denke, sage oder dass du dieses tust, denkst oder sagst. Die anderen sind schuld. Das biblische Menschenbild sagt uns, du musst Verantwortung übernehmen. Es sind nicht die anderen schuld, du bist es. Der Dreck da draußen kommt aus dir, nicht aus den anderen. Nicht aus der Gesellschaft, nicht aus der Zeit. Dort ist nur der Dreck, der aus anderen Menschen schon hervorgespült wurde. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, dass uns noch einmal gezeigt wird, dass Gott solche Menschen, die das im Herzen haben, dass er die angenommen hat. Dass er den größten Preis gezahlt hat für Menschen wie uns, die Potenzial für jedes Verbrechen im Herzen getragen haben. Wir sehen auch, dass es eine Gnade Gottes ist, dass dieses Böse in unserem Leben vielleicht noch nicht so sichtbar wurde. Dass wir nicht im Gefängnis sitzen. Dass wir nicht mit Taten schon Menschen getötet haben. Es ist Bewahrung. Es ist das Gewissen, was Gott uns gegeben hat. Es ist die schützende Hand, die er schon über uns gehalten hat, bevor wir ihn erkennen durften. Bevor wir Ja sagen konnten. Bevor wir erkannt haben, dass wir Rettung brauchen, weil unser Herz so böse ist. Was für einen Gott haben wir, der für Verbrecher gestorben ist. Und das zwischen Verbrechern am Kreuz von Golgatha. Zwischen Verbrechern gestorben für Verbrecher. So groß ist Gottes Liebe. Und damit zusammenhängt dann auch ein großer Anspruch an uns. Wir als seine Knechte, als seine Mitarbeiter, als seine Diener hier in dieser Welt sollen mit diesem Bewusstsein auf unsere Mitmenschen zugehen. Mit dem Bewusstsein, Er hat genauso ein Herz, wie ich es hatte, bevor Jesus angefangen hat, mich zu verändern. Bevor Jesus mir ein neues Leben geschenkt hat. Und egal, ob wir es mit jemandem zu tun haben, der gerade schlechte und schlimme Dinge offensichtlich tut in seinem Leben, oder ob wir es mit Menschen zu tun haben, die es schön verdecken können und äußerlich ein menschlich erfolgreiches Leben führen. Die bösen Herzen sind die bösen Herzen. Mit dem Bewusstsein, dass Gott seinen Sohn gegeben hat für Verbrecherherzen, sollen wir evangelisieren, sollen wir missionieren gehen, sollen wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und wir sollen Gott immer wieder dafür danken, dass er nicht darauf gewartet hat, dass sich unser Herz verbessert, denn das wäre niemals passiert, sondern dass er den ersten und den entscheidenden und den einzig wirklich notwendigen Schritt getan hat und uns ein neues Herz gemacht hat. Und auch wenn von unserem alten Herz noch ein Schatten immer wieder da ist, wir haben noch den alten Adam, der uns immer wieder auf die Füße tritt, der uns immer wieder auf den Rücken steigt. Aber wir wissen, er hat nicht mehr das Kommando. Er hat nichts mehr zu melden. Er kann nicht mehr gewinnen. Denn dieses alte Herz, das verändert Gott. Und dieser Veränderungsprozess, der wird bei uns noch dauern, bis wir heimgeholt werden. Aber er bleibt dran. Und dieses alte Herz, was wir vor unserer Bekehrung hatten, das gibt es so nicht mehr. Was haben wir für einen wunderbaren Gott, der uns Wahrheit aufzeigt, der uns zeigt, wie der Mensch wirklich ist, der all unsere Entschuldigungen, all unsere Beschuldigungen, die anderen sind schuld, die Zeit ist schuld, die Gesellschaft ist schuld, der sie wegwischt und uns Wahrheit aufzeigt und uns herausfordert, diese Wahrheit auch wirklich anzunehmen. Und diese Wahrheit weiterzusagen, mitten in unsere postmoderne Zeit hinein, wo es weder Wahrheit noch Lüge angeblich gibt, wenn wir sagen können, doch, es gibt Wahrheit und Lüge, es gibt Gut und Böse. Und Gottes Wort spricht davon, und zwar Klartext. Amen.